Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das in den letzten Jahren richtig an Fahrt gewonnen hat. Wikinger-Deko.
Das stimmt. Und es ist wirklich faszinierend zu beobachten, wie stark die Begeisterung für Wikinger-Kultur zugenommen hat. Wenn man sich anschaut, was da in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist. Also, wie soll ich sagen, es ist so ein richtiger Zeitgeist-Trend geworden. Die Serie Vikings hat da natürlich einen enormen Anteil dran. Die hat das Bild der Wikinger regelrecht transformiert. Weg von den brutalen Plünderern hin zu einer komplexen Gesellschaft mit faszinierender Kultur.
Das stimmt. Aber warum gerade Wikinger? Ich meine, es gibt so viele historische Epochen. Was macht die Nordmänner so besonders anziehend für uns heute?
Das ist eine super Frage. Ich denke, es ist diese Kombination aus rauer Naturverbundenheit, handwerklicher Meisterschaft und dieser mystischen Mythologie. Die Wikinger waren ja nicht nur Krieger, sondern auch brillante Seefahrer, Händler, Künstler. Und das merkt man auch an den Zahlen. Tourismus an historischen Wikingerstädten ist deutlich gestiegen. Es gibt mehr Bücher, Ausstellungen. Sogar die akademische Forschung hat einen Schub bekommen.
Ja, und diese nordische Ästhetik, dieses Rustikale mit Holz und Metall,
wirkt zeitlos, oder? Es passt perfekt in moderne Wohnräume, ohne dass es kitschig wirkt. Aber da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Der Unterschied zwischen authentischer Deko und Fantasy-Elementen.
Moment, das musst du erklären. Was meinst du genau?
Also, authentische Wikinger-Deko orientiert sich an historischen Funden und...
Und Fantasy ist dann eher so gehörnte Helme und übertriebene Drachenmotive?
Exakt! Die berühmten Hörnerhelme sind übrigens ein perfektes Beispiel für Fantasy. Die haben die Wikinger historisch nie getragen. Echte Wikinger-Symbole sind Runen, typische Knotenmuster, Tierornamente aus den wikingerzeitlichen Stilen wie Borre oder Jellinge. Materialien wie unbehandeltes Holz, Schmiedeeisen, natürliche Textilien. Das sind die Bausteine echter Wikinger-Ästhetik.
Das macht total Sinn. Und jetzt die praktische Frage, die sich bestimmt viele stellen. Wo im Wohnraum macht Wikinger-Deko am meisten Sinn? Ich kann mir ja schlecht das ganze Haus in eine Langhaushalle verwandeln.
Stimmt, das wäre vielleicht etwas extrem. Aber genau da liegt ja die Kunst, die Balance zu finden. Ein handgeschnitztes Holzregal hier, ein Metallkerzenhalter dort. Vielleicht ein Wandbehang mit Runenmotiven im Wohnzimmer oder rustikale Holzschalen in der Küche.
Also Akzente setzen statt Totalumbau.
Richtig. Es geht darum, historische Elemente stilvoll in moderne Räume zu integrieren. Diese Kombination aus historischem Charme und heutiger Wohnlichkeit, das ist das Geheimnis. Man möchte ja nordisches Flair schaffen, aber trotzdem im 21. Jahrhundert leben.
Oh, das ist der Punkt. Es ist weniger Museum, mehr atmosphärische Ergänzung zum eigenen Stil.
Das trifft den Nagel auf den Kopf. Und das Schöne ist, du brauchst gar nicht viel, um diesen Effekt zu erzielen. Wenige, aber durchdachte Stücke können einen ganzen Raum verwandeln. Natürlich helfen dabei hochwertige, authentisch wirkende Materialien. Da macht die Qualität wirklich den Unterschied.
Und bevor wir jetzt direkt loslegen und die Wohnung umgestalten, sollten wir vielleicht erstmal verstehen, woher diese ganze Ästhetik eigentlich kommt, oder?
Das stimmt. Denn um Wikinger-Deko richtig einzusetzen, hilft es enorm, den historischen Hintergrund zu kennen. die Wikingerzeit, ihre Symbole, ihre Materialien. Da steckt so viel Bedeutung drin, die man nutzen kann, um authentische Atmosphäre zu schaffen. Also, wenn wir über Wikinger-Deko sprechen, müssen wir erstmal verstehen, woher das alles kommt. Die Wikingerzeit, das ist eine relativ klar definierte Epoche.
Wann genau war das? Ich meine, ich höre immer wieder verschiedene Zahlen.
Die klassische Datierung ist 793 bis 1066 nach Christus. Und beide Daten haben einen Grund. 793 war der Überfall auf Lindisfarne, ein Inselkloster vor der Nordostküste Englands. Das war wie ein
Paukenschlag.
Das war's. Die Mönche bereiteten sich gerade auf ihr Morgengebet vor, als plötzlich diese fremden Schiffe am Horizont auftauchten. Schwer bewaffnete Krieger sprangen an Land, plünderten das Kloster, verschleppten Mönche als Sklaven. Es war brutal und vor allem völlig unerwartet.
Moment, warum gilt ausgerechnet dieser eine Überfall als Startpunkt? Es gab doch sicher vorher schon Wikinger.
Klar, die Nordmänner existierten natürlich schon vorher. Aber dieser Überfall hatte eine symbolische Kraft. Lindisfarne war ein hochheiliger Ort, ein Zentrum des Christentums. Und der Gelehrte Alcuin schrieb damals: Noch nie hat sich in Britannien solcher Terror ereignet, wie wir ihn jetzt von einem heidnischen Volk erlitten haben. Das Echo hallte durch ganz Europa.
Oh, das war also wie der Moment, wo Europa plötzlich wusste, da kommt etwas Neues, etwas Gefährliches.
Exakt. Und das Ende 1066, das sind die Schlachten von Stamford Bridge und Hastings. Damit war die Ära der großen Wikingerüberfälle vorbei. Zwischen diesen beiden Daten liegen fast 300 Jahre, in denen die Wikinger Europa massiv geprägt haben.
Und in der Zeit haben sie nicht nur geplündert, oder?
Nein, das ist ja das Faszinierende. Seefahrer, ja. Krieger, definitiv. Aber auch Händler, brillante Handwerker, Künstler. Die haben Handelsnetzwerke von Skandinavien bis nach Byzanz aufgebaut, haben Städte gegründet, waren unglaubliche Bootsbauer.
Das merkt man ja auch an den Symbolen und der Handwerkskunst, die sie hinterlassen haben. Diese Runen, die man überall sieht.
Richtig. Runen waren ihr Schriftsystem. Das ältere Futhark hatte 24 Zeichen. Später wurde es auf 16 verkürzt. Aber Runen waren mehr als nur Buchstaben. Sie hatten auch magische
Bedeutungen. Das wollte ich gerade fragen. Welche Runen sieht man heute eigentlich am häufigsten in der Deko?
Also, das ist, da muss ich ehrlich sein. Viele Symbole, die heute als Wikinger-Runen verkauft werden, sind eigentlich moderne Interpretationen. Nimm den Weckvisier, diesen Wikinger-Kompass mit den 8 Armen.
Der ist doch echt bekannt.
Ja, aber, und das ist wichtig, der stammt gar nicht aus der Wikingerzeit. Der taucht erst im 17. Jahrhundert in einem isländischen Zauberbuch, dem Galdrabók, auf. Ist also Fantasy, keine historische Authentizität.
Echt jetzt? Das wusste ich nicht.
Bei echten Wikinger-Runen sind Zeichen wie Algits, das sieht aus wie ein Mensch mit erhobenen Armen, heute sehr beliebt als Schutzrune. Oder Otala, das für Heimat und Besitz steht. Aber auch hier, die Bedeutungen, die wir heute damit verbinden, sind oft moderne Esoterik, nicht unbedingt das, was die Wikinger damit meinten.
Also müssen wir aufpassen, was wirklich historisch ist und was sozusagen Fantasy-Wikinger.
Das stimmt. Aber es gibt echte Symbole mit tiefen kulturellem Hintergrund. Mjölnir zum Beispiel, Thors Hammer. Der wurde als Amulett getragen, oft aus Bronze oder Silber, so 2 bis 5 Zentimeter groß. Der hatte echte magisch-spirituelle Bedeutung, als Schutz.
Moment, das bringt mich zu einer Frage. Hatten denn alle Symbole diese magische Bedeutung oder gab es auch welche, die einfach nur schön aussehen sollten?
Super Frage. Da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Es gab eindeutig magisch-rituelle Symbole, wie eben Mjölnir oder der Falknut, diese drei verschlungenen Dreiecke, die man auf einigen Bildsteinen findet. Die werden oft mit Odin und dem Tod in Verbindung gebracht, ist aber nicht ganz gesichert.
Und die alltäglichen?
Tierornamente, Flechtmuster, Drachenmotive auf Alltagsgegenständen, die waren oft einfach dekorativ. Aber, und das macht es kompliziert, die Grenze war fließend. Ein Tiermotiv konnte reine Dekoration sein oder es konnte Schutz symbolisieren, je nach Kontext.
Also hing es davon ab, wer es trug und warum?
Richtig. Ein Schmuckstück mit Runen konnte im Alltag getragen werden und zugleich magische Bedeutung haben. Die Wikinger trennten nicht so strikt zwischen heilig und profan, wie wir das heute tun.
Und diese ganzen Symbole wurden dann in die drei Hauptmaterialien eingearbeitet. Holz, Metall, Textilien?
Ganz klar. Holz war zentral. Für Häuser, Schiffe, Möbel, alles. Eiche und Kiefer waren besonders beliebt wegen ihrer Robustheit. In Holz wurden Runen geschnitzt, Drachen, Knotenmuster. Metall, da waren die Wikinger Meister. Schmiedeeisen, Bronze, manchmal Silber. Waffen, Schmuck, Beschläge.
Und Textilien?
Wolle und Leinen. Die haben verschiedene Webmuster gemacht. Von einfach bis komplex, oft mit Brettchenborten. Die aufwendigen Tiermotive und Knotenmuster, die man so kennt, die findet man eher in der Holz- und Metallkunst. Auf Textilien war es meist geometrisch. Alles in natürlichen Farben, braun, grau, grün, blau, aus Pflanzenfärbe.
Das ist ja das Coole. Diese Materialien und Symbole sind so zeitlos, dass sie auch heute noch funktionieren. Ich meine, ein Holztisch mit geschnitzten Runen passt in ein modernes Wohnzimmer.
Genau das ist der Punkt. Die Wikinger haben mit dem gearbeitet, was die Natur ihnen gab. Und diese Verbindung zur Natur, diese Ehrlichkeit der Materialien, das spricht uns heute noch an. Kein Plastik, kein Shishi. Einfach Holz, Metall, Stoff, ehrlich verarbeitet.
Und wenn man das jetzt selbst umsetzen will, wo fängt man an?
Genau darum geht's als nächstes. Die Materialien haben wir jetzt verstanden, die Symbole kennen wir. Jetzt schauen wir uns an, wie man konkret mit diesen Materialien arbeitet. Holz, Metall, Textilien. Was sind die Techniken? Was braucht man?
Okay, Materialien. Das ist jetzt der praktische Teil. Ich meine, wenn ich mir jetzt Wikinger-Deko ins Wohnzimmer stellen will, wo bekomme ich überhaupt noch diese authentischen Materialien her?
Das ist tatsächlich eine super Frage. Bei Holz hast du es noch relativ leicht. Eiche und Kiefer gibt's ja in jedem Baumarkt oder beim Holzhändler. Aber wichtig ist, unbehandelt oder nur leicht geölt.
Aber warum waren das bei den Wikingern gerade diese beiden Holzarten? War das nur Zufall?
Überhaupt nicht. Das war die historische Verfügbarkeit in Skandinavien. Eiche wuchs vor allem im südlicheren Teil, Dänemark, Südschweden. Die ist schwer, unglaublich hart, widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Perfekt für Schiffe und tragende Konstruktionen.
Und Kiefer?
Kiefer gab's überall in Skandinavien. Selbst im rauen Norden. Die wächst langsam im Kühlklima, dadurch kriegt sie diese feinjährige, feste Struktur. Und das Beste, sie ist leichter zu bearbeiten als Eiche. Gerade gewachsen, perfekt für Möbel und Schnitzereien. Die Wikinger waren ja nicht dumm, die haben genau gewusst, welches Holz wofür taugt.
Also Eiche für die harten Jobs, Kiefer für alles andere?
Exakt. Und heute kriegst du beides problemlos. Wichtig ist nur, keine Lackierung. Das macht den ganzen Charme kaputt. Maximal ein bisschen Leinöl, um das Holz zu schützen und ihm diese warme Patina zu geben.
Und bei Metall wird's dann komplizierter, oder? Ich meine, ich kann ja schlecht zur Schmiede gehen und sagen, mach mir mal ein paar
Beschläge im Wikingerstil? Naja, eigentlich.
Warte, ernsthaft? Gibt's das noch?
Natürlich. Es gibt noch Schmiede, die traditionell arbeiten. Aber klar, das ist teuer. Für die meisten macht's mehr Sinn, auf fertige Produkte zurückzugreifen oder, und jetzt wird's interessant, auf moderne Alternativen.
Was meinst du damit?
Also, historisch authentisch wäre Schmiedeeisen oder Bronze. Schmiedeeisen, das ist handgeschmiedetes, kohlenstoffarmes Eisen, war das Material für Werkzeuge, Waffen, Alltagsgegenstände. Bronze hauptsächlich für Schmuck und dekorative Beschläge. Aber heute gibt's ja auch noch Edelstahl, Gusseisen, moderne Legierungen.
Aber das ist doch nicht authentisch.
Richtig erkannt. Gusseisen gab's bei den Wikingern gar nicht. Das kam in Europa erst im Spätmittelalter auf, so um 1400 herum, als man Hochöfen entwickelte. Und Edelstahl ist eine moderne Erfindung des 20. Jahrhunderts. Also, wenn die Authentizität wichtig ist, Bronze geht immer. Oder handgeschmiedeter Stahl, der dem Original nahe kommt.
Und wenn ich jetzt nicht das Budget für echtes Schmiedeeisen habe?
Dann ist Bronze oft eine gute Wahl. Für Beschläge, Schmuck, kleinere Akzente. Das ist bezahlbar und historisch korrekt. Oder du nimmst modernen Stahl mit dunkler Patina. Der sieht wenigstens authentisch aus, auch wenn die Zusammensetzung nicht stimmt.
Also Kompromisse zwischen Authentizität und Praktikabilität.
Das ist richtig. Die meisten Leute wollen ja keine museale Rekonstruktion, sondern eine schöne Atmosphäre. Da ist es okay, moderne Materialien zu nehmen, solange die Optik stimmt. Nur halt keine chromglänzenden Edelstahlbeschläge auf einem Wikingerschild. Das wäre absurd.
Ja, das würde wohl auffallen. Und bei Textilien? Ich meine, Wolle und Leinen klingen ja erstmal simpel.
Sind sie auch, aber die Farben machen den Unterschied. Die Wikinger haben ausschließlich mit natürlichen Farbstoffen gearbeitet. Das waren Pflanzen, manchmal Flechten, selten Insekten.
Das klingt total aufwendig. Wie haben die das gemacht?
Nimm Blau als Beispiel. Das kam von Färberwald. Die Blätter wurden gesammelt, fermentiert in einem großen Kessel. Dann tauchst du das Garn in diese gelbliche Brühe und an der Luft oxidiert es und wird blau. Das ist richtig Chemie, auch wenn die Wikinger das wahrscheinlich nicht so genannt hätten.
Oh, das ist cool. Und die anderen Farben? Braun, Grau, Grün?
Braun. Eichenrinde, Walnussschalen, Birkenrinde. Grau. Oft einfach naturbelassene Wolle, gemischt aus hellen und dunklen Schafwollen. Grün war tricky. Das gab's fast nie als reine Pflanzenfarbe. Da haben sie erst gelb gefärbt mit Birkenblättern oder Färberkamille und dann mit Weid drüber nochmal blau.
Moment, grün war immer eine Kombination?
Fast immer. Echte Grünfärber sind selten und wenig lichtecht. Überfärben war die Lösung. Und das Schöne, diese natürlichen Farben, braun, grau, grün, blau, sind nie grell. Die sind matt, warm, erdig. Genau das gibt Textilien diesen authentischen Charme.
Und wenn ich jetzt modern rangehe, muss ich meine Decken selbst mit Birkenrinde färben?
Und die Muster, Knoten, Runen, Tiermotive, die kennt man aus der Wikingerzeit, klar. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, auf Textilien sind die tatsächlich eher selten. Da dominieren geometrische Webmuster und Borten.
Also wenn ich das zusammenfasse, Holz, Eiche oder Kiefer unbehandelt. Metall, idealerweise Bronze oder dunkler Stahl, kein Chrom. Textilien, Wolle oder Leinen in erdigen Farben mit traditionellen Mustern.
Das fasst es gut zusammen. Und das Wichtigste, Authentizität. Die Materialien müssen echt sein. Keine Kunststoffimitationen, keine billigen Tricks. natürliche Materialien, traditionell verarbeitet, das ist es, was heute noch begeistert.
Und wenn man dann wirklich Hand anlegen will, selber schnitzen, schmieden, färben.
Das ist der nächste logische Schritt. Nachdem wir die Materialien und ihre authentische Verwendung geklärt haben, schauen wir uns jetzt an, was man damit konkret machen kann. DIY-Projekte, die wirklich funktionieren und gleichzeitig historisch fundiert sind.
Okay, jetzt wird's praktisch. Wir bauen uns ein Wikinger-Schild. Ich sag's gleich. Das klingt komplizierter, als es ist.
Aber bevor wir loslegen, was braucht man denn wirklich als Anfänger? Ich meine, nicht jeder hat eine voll ausgestattete Werkstatt.
Also, Holzbretter, Holzdübel, Holzleim. Wir nehmen modernen, historisch wäre es Knochenleim. Säge, Schleifpapier, Brennwerkzeug oder Farbe, Leinöl, Pinsel und wenn du Metallbänder willst, noch Hammer und Nägel.
Das ist überschaubarer als gedacht.
Richtig, das meiste hat man vielleicht sogar schon. Also, fangen wir an. Du brauchst runde Holzplanken. Die kannst du entweder selbst zusägen oder fertig kaufen. Historisch waren die Schilde etwa 80, 85 cm im Durchmesser.
Und erstaunlich dünn. Das wissen viele nicht. Authentische Wikinger-Schilde waren in der Mitte nur etwa 8 mm dick, zum Rand hin sogar nur 5 mm.
Echt? Ich hätte gedacht, die sind massiver.
Nein, das ist ein Irrtum. Der berühmte Trelleborg-Schild aus Dänemark, einer der wenigen gut erhaltenen neben den Gokstad-Funden, war genauso. 8 mm Mitte, 5 am Rand, aus 7 Tannenbrettern. Die waren erstaunlich leicht und wendig, nicht schwer und klobig.
Das erklärt auch, warum moderne Repliken oft viel zu schwer sind. Die werden mit 13, 15 mm dickem Holz gebaut.
Auf jeden Fall. Wenn dir Authentizität wichtig ist, solltest du dünneres Holz nehmen. Aber klar, für reine Deko kannst du auch dickeres nehmen. Ist stabiler, liegt besser an der Wand.
Okay, also Planken zurechtschneiden. Für DIY verbindest du die dann mit Holzdübeln und Leim. Historisch wurden die Bretter wohl eher nur mit Knochenleim verleimt und mit Leder bespannt. Aber Dübel geben extra Stabilität für moderne Nachbauten. Du steckst die Dübel in vorgebohrte Löcher, gibst Leim dazu, presst die Planken zusammen.
Und dann muss das erstmal trocknen. Wie lange würdest du sagen?
Mindestens 24 Stunden, besser 48. Danach schleifst du die Oberfläche glatt. Das ist meditativ, ehrlich. Du merkst richtig, wie das Holz unter deinen Händen Form annimmt.
Und dann kommt die Leinölbehandlung, die...
Die ist so wichtig. Leinöl schützt das Holz vor Feuchtigkeit und gibt ihm diese warme, antike Patina. Du trägst es dünn auf, lässt es einziehen, vielleicht 2-3 Schichten.
Und das ist historisch korrekt, zumindest Leinöl. Das wurde für Wikingerschiffe nachgewiesen, zur Imprägnierung und zum Wasserschutz, wird deshalb auch heute für Schilde verwendet, auch wenn das für Schilde selbst nicht explizit belegt ist. Bienenwachs war allerdings ziemlich kostbar, primär für kirchliche Kerzen. Ob das wirklich für Schilde genutzt wurde, ist sehr unsicher.
Jetzt kommt der kreative Teil, die Dekoration. Du kannst Runen, Drachenmotive, Knotenmuster draufbringen. Entweder mit Farbe aufmalen, traditionelle Farben wie Rot, Schwarz, Weiß, oder mit einem Brennwerkzeug ins Holz brennen.
Was würdest du empfehlen?
Kommt drauf an. Brennen ist dauerhafter und sieht richtig authentisch aus. Aber es braucht eine ruhige Hand und Übung. Ich würde sagen, erst auf einem Probestück üben.
Und Sicherheit nicht vergessen. Brennwerkzeuge werden heiß. Handschuhe, Lüftung, feuerfeste Unterlage.
Ja, safety first. Wenn du lieber malst, am besten auf dem unbehandelten Holz. Erdpigmente mit Leim oder Leinöl als Binder. Historisch korrekt. Das Ölfinish dann erst ganz zum Schluss, sonst haftet die Farbe nicht gut.
Und die Metallbänder am Rand?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Die sind optional, aber machen optisch was her. Du biegst Metallstreifen, am besten Bronze oder dunkler Stahl, um den Rand und nagelst sie fest. Das verstärkt die Kanten und gibt dem Schild einen edleren Look.
Historisch sind vor allem Lederränder überliefert. Metallbänder sind seltener belegt und oft eine moderne Interpretation für den Look.
Stimmt, aber für Deko sieht's gut aus. Und jetzt die Frage, die sich alle stellen. Wie lange dauert so ein Projekt?
Also, das ist schwer zu sagen. Kommt auf deine Erfahrung an.
Ich würde sagen, für einen Anfänger mit einfachem Design ein Wochenende. Samstag zusammenbauen und ölen, Sonntag dekorieren. Wenn du aufwendige Schnitzereien willst, eher 2-3 Wochenenden.
Und der Schwierigkeitsgrad? Ich meine, muss man Tischler sein?
Nein, grundlegende Holzarbeitskenntnisse reichen. Wenn du eine Säge halten und Löcher bohren kannst, kriegst du das hin. Es ist eher geduldig sein, sauber arbeiten.
Und dann hängt das gute Stück an deiner Wohnzimmerwand.
Richtig. Stell dir vor, Flachbildfernseher, IKEA-Sofa und darüber ein selbstgebautes Wikinger-Schild. Das gibt's nur bei mir.
Hey, das kann super aussehen. Wenn der Rest der Einrichtung passt, ist das ein echter Blickfang.
Korrekt. Und wenn du nicht gleich ein ganzes Schild bauen willst, wie wär's mit Runen?
Das ist tatsächlich ein super Einstieg. Viel einfacher, weniger Material, schneller fertig.
Du nimmst Holzscheiben, so 10, 15 cm im Durchmesser, schleifst sie glatt und brennst Runen rein. Mit einem einfachen Brennwerkzeug aus dem Baumarkt kostet 20, 30 Euro.
Heute werden die Runen oft mit bestimmten Bedeutungen verbunden. Algiz steht für Schutz, Fehu für Wohlstand, Tivas für Mut. Oder du machst einfach deinen Namen in Runen.
Und das Beste, das Gefühl, wenn du die Rune ins Holz brennst und dieser charakteristische Duft aufsteigt, das ist so befriedigend. Du siehst sofort das Ergebnis.
Die Holzscheiben kannst du dann als Untersetzer verwenden, als Wanddeko aufhängen oder verschenken. Ist ein tolles, persönliches Geschenk.
Oder als Alternative Steine. Du sammelst glatte Flusssteine, malst Runen drauf mit wetterfesten Farben. Die kannst du in den Garten legen oder drinnen als Deko nutzen.
Ein moderner Dekotrick? Du kannst Steine in einer Feuerschale erhitzen für eine rauchige Färbung. Aber Vorsicht, besonders Flusssteine, Kalkstein und Sandstein können wegen eingeschlossener Feuchtigkeit explodieren. Nur mit großem Abstand und Schutzbrille.
Ist das nicht riskant? Die könnten doch platzen.
Kann passieren, ja. Deshalb nur Steine ohne Risse verwenden und langsam erhitzen. Aber der Effekt ist wirklich beeindruckend. Sieht aus wie hunderte Jahre alt.
Also zusammengefasst. Wikinger-Schild ist ein Wochenendprojekt, braucht Geduld, aber keine Profi-Werkstatt. Runen auf Holz oder Stein sind perfekt für Einsteiger. Und beide Projekte bringen dir ein Stück nordische Atmosphäre nach Hause.
Und wenn du Gefallen daran findest, es gibt noch ein ganz besonderes DIY-Projekt, das wir gleich besprechen. Trinkhörner. Da wird's richtig traditionell. Und jetzt kommen wir zu einem der ikonischsten Elemente der Wikingerkultur. Trinkhörner.
Oh ja, das ist doch der Klassiker. Jeder stellt sich einen Wikinger mit einem großen Horn voller Met vor.
Genau, und genau da liegt schon der erste Mythos. Trinkhörner waren historisch nicht das Alltagsgefäß für jedermann. Sie waren vor allem Statussymbole, die bei Festen und Zeremonien in der Oberschicht verwendet wurden.
Warte, also nicht der Standard-Trinkbecher?
Nein. Im Alltag haben die Wikinger aus Holzbechern, Tonkrügen oder einfachen Metallschalen getrunken. Das war praktischer. Trinkhörner fand man vor allem in reichen Gräbern, zum Beispiel im berühmten Osebergschiff, einem Prunkgrab aus dem frühen 9. Jahrhundert, um 834. Da lagen mehrere verzierte Hörner, eindeutig für Zeremonien gedacht.
Also eher wie edles Festgeschirr statt Alltagstasse?
Das ist eine sehr gute Beschreibung. Bei Gelagen, beim Bragafull, das waren rituelle Schwüre beim Ehrenbecher, da kamen die Hörner raus. Die wurden herumgereicht, man trank auf Ehre, auf die Götter, auf die Gefallenen.
Aber ich habe mich immer gefragt, kann man die überhaupt richtig benutzen? Sind die hygienisch? Ich meine, es ist doch Horn.
Ah, genau hier wird's interessant. Rohes Horn ist porös und würde Flüssigkeit aufnehmen, Gerüche speichern, Bakterien begünstigen. Deshalb mussten die Wikinger eine Lösung finden.
Und die war?
Bienenwachs. Das Innere des Horns wird mit geschmolzenem
Bienenwachs ausgekleidet. Das macht das Lebensmittel echt?
Richtig. Eine geniale Lösung. Wobei man dazu sagen muss, wie die Wikinger ihre Hörner wirklich abdichteten, ist archäologisch nicht eindeutig belegt. Vermutlich haben sie ihre Hörner einfach gut poliert und dann direkt benutzt, ohne extra Versiegelung. Die heute gängige Methode mit Bienenwachs ist praktikabel und plausibel. Du erhitzt Bienenwachs, gießt es ins saubere, polierte Horn, schwenkst es herum. Das Wachs bildet eine dünne, wasserabweisende Schicht, versiegelt die Poren. Für moderne Nutzung ist das die bewährte Methode. Auch wenn die historischen Wikinger vermutlich einfach poliert und direkt getrunken haben.
Oh, das ist clever. Und das hält wirklich dicht?
Absolut. Solange du keine heißen Getränke einfüllst, die würden das Wachs schmelzen, funktioniert das einwandfrei. Kalte Getränke wie Met, Bier, Wein, sogar Wasser, kein Problem.
Und wie macht man das konkret? Ich meine, wenn ich mir jetzt selbst ein Trinkhorn herstellen will.
Okay, Schritt für Schritt. Du besorgst dir ein echtes Rinderhorn. Gibt's im Fachhandel oder online. Wichtig, es muss sauber und ohne Risse sein.
Moment, wie erkenne ich Risse?
Halte es gegen das Licht. Wenn du feine Linien siehst, wo Licht durchscheint, Vorsicht, das könnte lecken. Also, sauberes Horn nehmen, gründlich waschen mit warmem Wasser und Seife. Dann trocknen lassen.
Okay, sauber. Dann?
Dann kommt das Polieren. Das ist, wie beschreibe ich das? Du nimmst Schleifpapier, fängst grob an, 120er Körnung vielleicht, arbeitest dich hoch bis 400, 600, manchmal sogar 1000er Körnung. Das gibt dem Horn diesen schönen Glanz.
Und dann das Bienenwachs?
Richtig. Du schmilzt reines Bienenwachs im Wasserbad. Nicht direkt auf dem Herd, sonst wird's zu heiß. Gießt es ins Horn, schwenkst langsam, damit alles benetzt wird. Überschuss wieder rausgießen, dann auskühlen lassen, fertig.
Und wie oft muss ich das wiederholen?
Einmal reicht oft, aber nach intensivem Gebrauch oder wenn du das Horn heiß auswäschst, kann sich die Wachsschicht abnutzen. Dann einfach nochmal eine dünne Schicht auftragen.
Okay, ich habe jetzt ein lebensmittelechtes Horn. Wie dekoriere ich es?
Da sind deiner Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Du kannst Runen, Drachenmotive, Knotenwerke ins Horn schnitzen. Aber Vorsicht, Horn ist härter als Holz, brauchst scharfe Werkzeuge und Geduld.
Oder Farbe?
Ja, bemalen geht auch. Acrylfarben haften gut auf poliertem Horn, aber noch eleganter, Metallbeschläge. Bronze, historisch das typische Metall, oder auch Silber oder Eisen, am Rand oder am Mundstück befestigt.
Die kann ich selbst anbringen, oder?
Kommt drauf an. Wenn du handwerklich geschickt bist, ja. Du bohrst kleine Löcher, befestigst die Beschläge mit winzigen Nägeln oder Nieten. Aber ehrlich gesagt, fertige Beschläge kaufen und anbringen lassen, ist oft die sauberere Lösung.
Und wenn ich nicht mit echtem Horn arbeiten will, geht auch Holz?
Klar, Holzbecher sind sogar noch einfacher. Du nimmst einen Holzblock, bohrst ihn mit einem großen Forstnerbohrer aus, schnitzt die Form, schleifst glatt, behandelst mit Leinöl.
Und das ist dann auch trinkbar?
Ja, wenn du das richtige Holz nimmst. Eiche, Kirsche, Nussbaum, alles lebensmittelecht. Kiefer würde ich vermeiden, die harzt manchmal nach. Und wie beim Horn, mehrere Schichten Leinöl auftragen, gut trocknen lassen.
Kann ich das auch mit Wikinger-Symbolen verzieren?
Auf jeden Fall. Brennwerkzeug oder Schnitzen funktioniert auf Holz sogar besser als auf Horn. Und das Schöne, ein selbstgemachter Holzbecher ist ein tolles Geschenk.
Aber mal ehrlich, wie oft benutzt man so ein Trinkhorn wirklich? Ist das nicht eher Deko?
Das kommt drauf an. Wenn du auf Mittelaltermärkten unterwegs bist, bei Reenactment-Events oder einfach gerne Met trinkst, dann wird's tatsächlich benutzt. Für den normalen Alltag ist es natürlich eher ein Hingucker.
Stell dir vor, morgens Kaffee aus dem Wikingerhorn.
Schlechte Idee. Das Wachs würde schmelzen. Aber für kalte Getränke am Wochenende? Warum nicht? Es ist halt unpraktisch, dass du es nicht abstellen kannst.
Oh stimmt, die können ja nicht stehen.
Richtig. Historische Trinkhörner hatten keine Standfläche. Die wurden gehalten, herumgereicht oder an speziellen Halterungen aufgehängt. Es gibt heute moderne Halterungen oder Ständer, aber historisch korrekt ist das nicht.
Also entweder austrinken oder jemand anderem weitergeben.
So war es gedacht. Das war auch Teil der Zeremonie. Das Horn ging reihum. Jeder trank, niemand setzte es ab. Das schuf Gemeinschaft.
Das ist irgendwie schön. Also, Trinkhorn aus echtem Horn mit Bienenwachs oder Holzbecher schnitzen. Beides funktioniert, beides ist authentisch, beides macht Spaß.
Und mit diesen Projekten haben wir jetzt eine ganze Palette an Möglichkeiten durchgespielt. Vom großen Schild bis zum kleinen Trinkgefäß. Jetzt bleibt nur noch eine Frage. Wie pflegst du das alles, damit es über Jahre schön bleibt?
So, jetzt haben wir Schilde gebaut, Runen gebrannt, Trinkhörner versiegelt. Aber wie halte ich das alles schön?
Gute Frage. Denn mit der richtigen Pflege halten diese Stücke Jahrzehnte. Fangen wir mit Holz an.
Holz ist eigentlich ziemlich pflegeleicht. Das Wichtigste, regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Kein nasses Tuch, nur feucht, um Staub zu entfernen. Dann trockenwischen.
Und wie oft sollte man nachölen?
Das kommt drauf an. Wenn das Holz trocken aussieht, stumpf wird, die Farbe verblasst, dann ist es Zeit. Bei Innenräumen mit normaler Luftfeuchtigkeit vielleicht einmal im Jahr. Bei trockener Heizungsluft eher zweimal.
Und wichtig, das Holz niemals direkt im Sonnenlicht aussetzen. Das bleicht die Farbe aus und trocknet das Holz extrem aus. Auch extreme Temperaturschwankungen vermeiden. Das führt zu Rissen.
Und Verformungen.
Richtig. Also nicht direkt neben die Heizung oder ans sonnige Südfenster.
Bei Metall ist es anders. Da willst du absolut keine Feuchtigkeit. Trockenes Tuch zum Abstauben und wenn du Fingerabdrücke siehst, die sofort wegwischen.
Weil Fingerabdrücke sind leicht fettig und das kann auf Schmiedeeisen oder Bronze Verfärbungen hinterlassen. Wenn du ganz sicher gehen willst, trag eine hauchdünne Schicht Metallpflegeöl auf, aber wirklich dünn.
Und wo lagern?
Trocken. Das ist das A und O. Feuchtigkeit ist der Feind von Metall. Keller mit hoher Luftfeuchtigkeit? Schlechte Idee. Lieber im Wohnraum, wo es trocken ist.
Textilien sind einfacher. Regelmäßig absaugen oder draußen ausschütteln. Bei Flecken vorsichtig von Hand waschen. Kaltes oder lauwarmes Wasser, mildes Waschmittel.
Aber auf die Pflegehinweise achten. Manche natürlichen Farben sind empfindlich.
Stimmt. Und jetzt, wo wir beim Zusammenfassen sind?
Also, was haben wir gelernt? Wikinger-Deko funktioniert durch
ehrliche Materialien. Holz, Metall, Textilien. Natürlich. Unverfälscht.
Perfekt ergänzt. Und die Symbole, Runen, Knotenmuster, Tiermotive, die geben den Stücken ihre kulturelle Tiefe.
Und wie ich am Anfang sagte, du brauchst kein Vermögen, keine Profi-Werkstatt. Mit ein bisschen Geduld und den richtigen Materialien kann jeder anfangen.
Das stimmt. Und für alle, die jetzt denken, okay, cool, aber wo fange ich an?
Ich würde sagen, klein anfangen. Eine Holzscheibe mit Runen brennen. Das dauert einen Nachmittag, kostet wenig und du siehst sofort ein Ergebnis.
Und wenn dir das gefällt, steigere dich langsam. Dann vielleicht ein kleiner Holzbecher oder ein Schild mit einfachem Design. Schritt für Schritt.
Das Wichtigste ist, hab Spaß dabei. Es muss nicht perfekt sein. Die Wikinger haben auch von Hand gearbeitet. Da war jedes Stück ein Unikat.
Und kleine Unvollkommenheiten machen es authentischer. Ein leicht schiefer Runenstrich, eine unregelmäßige Holzmaserung, das ist kein Fehler, das ist Charakter.
Ja, eben das ist es. Es geht nicht um Perfektion, sondern um die Verbindung zur Geschichte, zu den Materialien, zur eigenen Kreativität.
Und wenn du Inspiration suchst oder Materialien brauchst, Battle Merchant hat nicht nur fertige Stücke, sondern auch viele Rohmaterialien und Werkzeuge. Auf battlemerchant.com findest du einiges, was dir den Einstieg erleichtert.
Und der Blog dort hat noch viel mehr spannende Themen zur Wikingerkultur und anderen historischen Epochen. Wirklich lesenswert, wenn du dich tiefer einarbeiten willst.
Aber am Ende zählt eines, dass du anfängst. Dass du dir ein Stück nordische Geschichte ins eigene Zuhause holst. Nicht nur als Deko, sondern als etwas, das du selbst geschaffen hast.
Mit deinen eigenen Händen, nach jahrhundertealten Techniken. Das ist schon etwas Besonderes.
Das war's von uns. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Vielleicht auch motivieren, selbst zum Werkzeug zu greifen.
Vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg bei euren eigenen Wikinger-Projekten.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.